Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Schuldenschnitt, dem Erlassjahr.de Podcast. Mein Name ist Elise Kopper, ich bin Referentin für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Entschuldungsbündnis Erlassjahr.de und als Gast habe ich heute meinen Kollegen Jürgen Kaiser eingeladen. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Elise.
Jürgen ist ein Urgestein der deutschen Entschuldungsbewegung, war schon bei der Erlassjahr 2000 Kampagne aktiv und war dann mehr als 20 Jahre lang politischer Koordinator unseres Bündnisses. Eigentlich ist er mittlerweile im Ruhestand, aber so ganz können und wollen wir ihn auch nicht gehen lassen. Und deshalb arbeitet er heute noch als politischer Berater für uns und auch für das World Food Program. Jürgen, wir machen hier heute eine Folge zum Thema Schulden und Klima. Aber warum denn eigentlich? Also warum beschäftigen wir uns als Entschuldungsbewegung überhaupt mit dem Thema Klimawandel?
Also wir haben uns in der Vergangenheit auch mit anderen Bedrohungen für ärmere Länder auseinandergesetzt, ne? Für Situationen, in denen Staaten gezwungen waren, in großem Stile Kredite aufzunehmen, um ihren staatlichen Leistungen überhaupt nachkommen zu können. Und der Klimawandel ist eine Bedrohung, die jetzt so umfassend ist, dass nicht alle Länder gleich, aber fast alle Länder der Erde auf irgendeine Art und Weise davon betroffen sind. Und ärmere Länder und vor allen Dingen kleinere Länder sind es natürlich auf eine ganz extreme Art und Weise. Und man kann das ablesen, man kann das in Schuldenstatistiken, die die Weltbank und der Internationale Währungsfonds herausgeben, kann man zusehen, wie Verschuldungsindikatoren von Ländern steigen. Und man kann, auch wenn es fast nie so ist, dass es überhaupt nur eine Ursache gibt, man kann feststellen, dass es auch ursächliche Zusammenhänge gibt zwischen extremer neuer Kreditaufnahme, neuer Ver- und Überschuldung und dem, was die Länder im Zusammenhang mit dem Klimawandel erleben. Wir spielen gleich mal kurz einen Originalton ein von Pfarrer Osbert James. Das ist ein methodistischer Pfarrer auf der kleinen Karibikinsel Grenada. Und er ist Mitglied von Jubilee Caribbean. Das ist ein Partnernetzwerk, was in der Karibik entstanden ist, aus genau diesem Zusammenhang heraus zwischen Überschuldung und der besonderen Bedrohung durch den Klimawandel und seit neuestem auch durch natürlich die Covid-19-Pandemie. Und wir haben darüber gesprochen, was ist es eigentlich oder was bedeutet es für die Betroffenen, wenn sie Schuldendienst leisten müssen an reichere Länder in Situationen, wo sie selber Opfer von Katastrophen geworden sind. Und Osbert drückt das so aus.
When a person has been hit by a catastrophe, their neighbors will come to the rescue. Sometimes money is collected for him or her. But nobody will come and collect unpaid bills from someone who has just had his roof blown away.
Er sagt in klarer deutscher Prosa, wenn jemand Opfer einer Naturkatastrophe wird, dann ist es in der Regel so, dass die Nachbarn kommen und helfen. Aber niemand würde etwa an die Tür von jemand klopfen, sofern der noch eine hat, dem gerade das Dach weggeweht worden ist, und wird versuchen, unbezahlte Rechnungen einzutreiben. Und das ist die Situation, in der sich gerade karibische kleine Inselstaaten häufig wiederfinden. Wir haben das erlebt, weil es gibt jedes Jahr in der Karibik eine Hurricane-Saison. Die geht so von Juli bis November etwa. Und in dieser Zeit besteht ein hohes Risiko, dass gerade die kleinen Inselstaaten der Ostkaribik, die haben durchweg so in der Größenordnung von 100.000 Einwohnern, sind flächenmäßig sehr klein, 30 Kilometer lang, 20 Kilometer breit, also es sind wirklich relativ kleine Staaten. Und die liegen in dieser Hurricane-Zone. Und was jedes Jahr eine starke Bedrohung ist, ist, dass jede einzelne dieser Inseln von einem schweren Hurricane getroffen werden kann. Und dann entstehen genau die Situationen, auf die Osbert sich bezogen hat. Dass Verwüstungen angerichtet werden, die wir uns selbst vielleicht jetzt im Zusammenhang mit dem Ahrhochwasser seit neuestem auch in Deutschland ungefähr vorstellen können. Aber die Dimensionen sind ganz andere. Als der Hurricane Erika die kleine Insel Dominica verwüstet hat im Jahr 2017, sind Schäden entstanden im Umfang von ungefähr 220% der gesamten jährlichen Wirtschaftsleistung, also des Bruttoinlandsproduktes.
Was würde das denn für Deutschland bedeuten?
Wenn man mal versucht, es umzurechnen, dass eine gleich große Katastrophe Deutschland getroffen hätte, dann würden Schäden entstehen im Umfang von etwa 8.000 Milliarden Euro. Das ist ungefähr das 20-fache des deutschen Bundeshaushaltes. Nur mal so zum Vergleich, die ja wirklich grauselige Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen durch das Hochwasser hat Schäden verursacht, die so in der Größenordnung von 20 Milliarden ungefähr liegen. Das kann auch keiner genau abschätzen. Aber über solche Größenordnungen reden wir. Man kann sich kaum vorstellen, was für eine Katastrophe in Deutschland eigentlich eintreten muss, um mit unserem Land das Gleiche zu machen, was die kleine Insel Dominica im Jahr 2017 erlebt hat. Was müsste da passieren? Denn alle AKWs in Deutschland fliegen gleichzeitig in die Luft. Also, und dann stellen wir uns vor, in so einer Situation kommt dann jemand und sagt, ich bestehe jetzt aber darauf, dass die Bundesschatzbriefe bedient werden. Das ist eine ganz und gar absurde Situation, die wir uns kaum vorstellen können, gegen die Menschen in der Karibik aber kaum Chancen haben, sich zu wehren.
Aber es gibt doch mittlerweile bei solchen Katastrophen und jetzt auch bei der Corona-Krise so einzelne Initiativen, zum Beispiel von der G20. Es gab da so ein Schuldenmoratorium und es gab die Idee von Schuldenerlassen. Es gab dieses neue oder es gibt dieses neue Common Framework. Sind das nicht Mechanismen, die da irgendwie greifen können? Helfen die denen dann nicht in solchen Situationen?
Ja, sie könnten helfen. Also die Idee war, die Möglichkeit des Schuldenmoratoriums, die sogenannte Debt Service Suspension Initiative, Insider Speak, DSSI, geschaffen worden ist. Das war einer der wenigen lichten Momente der G20, das muss man wirklich sagen. Die haben in einer relativ frühen Phase der globalen Rezession infolge der Corona-Krise erkannt, dass es notwendig ist, Schuldendienst sofort zu reduzieren. Und deswegen haben sie die Möglichkeit eines Moratoriums geschaffen. Und sie sind dann, als sie gemerkt haben, es wird definitiv Länder geben, in der Phase befinden wir uns jetzt, in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 gerade, Länder geben, die mit einem einfachen Moratorium nicht hinkommen. Weil Moratorium bedeutet ja, ich muss zwar im Moment nichts bezahlen, aber der Schuldendienst muss nachgezahlt werden. Und es wird Länder geben, die dazu definitiv nicht in der Lage sein werden. Und deswegen hat man einen zweiten Schritt hinzugefügt und hat gesagt, okay, unter dem von dir erwähnten Common Framework, also einem gemeinsamen Rahmenwerk für Schuldenstreichungen, muss es die Möglichkeit geben, dass auch tatsächlich der gesamte Schuldenstand eines Landes restrukturiert wird, wie die Fachleute das nennen, also teilweise gestrichen, teilweise sehr weit in die Zukunft verschoben wird. Und dieser Doppelschritt aus Moratorium und Restrukturierung, das wäre auch eine sehr gute Antwort in Situationen, wie wir sie eben beschrieben haben, im Blick auf Dominica oder andere Inseln, die es ja in den letzten Jahren auch schon getroffen hat. Das Problem dabei ist, dass die G20 das überhaupt nicht allen betroffenen Ländern zugänglich machen, sondern da gibt es nur eine ganz eng begrenzte Gruppe, die sich überhaupt für ein solches Entlastungsprogramm qualifiziert und das führt zu teilweise sehr absurden Ergebnissen.
In dem Zusammenhang erwähnst du auch öfter so das Wort Vulnerabilität, also Verwundbarkeit. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt die Frage, wer sich eigentlich für Schuldenerleichterungen qualifizieren kann. Wie bei Entschuldungsprogrammen, die es in der Vergangenheit auch schon gegeben hat, entscheiden die Gläubiger, die ja die Spielregeln festlegen dafür, wer überhaupt Schuldenerlasse bekommen kann, die entscheiden in der Regel danach, dass Länder arm sein müssen, um in den Genuss von Schuldenerleichterungen zu kommen.
Was heißt das, arm?
Arm heißt, dass es in der Regel nach den Kriterien der Weltbank Länder mit niedrigem Einkommen sein müssen. Begrenztere Schuldenerleichterungen kann es dann auch geben für Länder mit sogenanntem niedrigem, mittlerem und manchmal sogar mit höherem mittlerem Einkommen. Also das ist dann, da gibt es verschiedene Einkommensgrenzen. Man kann auf der einen Seite nachvollziehen, warum die Gläubiger das so geregelt haben, weil sie natürlich ein Interesse daran haben, auf möglichst wenig zu verzichten. Blödsinnig ist es trotzdem. Und zwar deshalb, weil Entschuldung ja nicht jemand reich oder arm macht, sondern Entschuldung ist ein Instrument, um eine Situation zu beenden, in der ein Schuldner überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist. Ja, weil die Ressourcen, die er eigentlich braucht, um sein Leben zu organisieren oder seine staatliche Existenz zu organisieren, weil die in den Schuldendienst fließen. Und eine solche Situation kann natürlich jemand haben, der Millionär ist, im Extremfall, und die kann jemand haben, der bettelarm ist. Und da nach anderen Kriterien zu entscheiden, nach angemesseneren, besseren Kriterien zu entscheiden, wer eigentlich Schuldenerlasse bekommen muss, das ist etwas, woran zum Beispiel Erlassia und die globale Schuldenbewegung schon lange gearbeitet hat. Auch viele UN-Organisationen arbeiten daran. Und im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist der Begriff der Vulnerabilität, also der Verletzlichkeit eines Staates, tatsächlich ein wichtiges Kriterium. Der Gedanke dahinter ist einfach der, Schuldenerlass muss bekommen, wer entweder schon geschädigt ist oder wer ein besonders hohes Risiko läuft, in Zukunft Opfer von Veränderungen durch den Klimawandel zu werden. Und wir haben in der Karibik die Situation, dass Länder in ganz starkem Maße natürlich, wie wir es eben schon besprochen haben, durch den Klimawandel gefährdet sind. Aber weil sie in so starkem Maße vom Tourismus abhängig sind, sind sie natürlich auch im Jahr 2020 und 2021 extrem dadurch getroffen worden, dass der Tourismussektor zusammengebrochen ist, um die Covid-Pandemie einzudämmen. Also das war eine doppelte Bedrohung für diese Länder. Und wir haben zum Beispiel in einem Erlassia-Fachinfo haben wir dann mal versucht, uns anzusehen, wer in Regionen, die relativ homogen sind. Eine davon ist die Ostkaribik, eine andere ist Zentralamerika, also wo die Staaten ungefähr gleich groß sind, grosso modo gleich reich oder arm und den gleichen Bedrohungen ausgesetzt sind, wer da eigentlich das Moratorium angeboten bekommen hat. Und in Zentralamerika waren es von 6 Staaten 2, Honduras und Nicaragua, weil die sind in der Tat die ärmsten. Aber sie sind überhaupt nicht die Länder, die am stärksten vom Klimawandel und von Covid oder der Covid-Rezession bedroht sind. Und in der Ostkaribik haben es 4 Staaten angeboten bekommen. Da ist das Bild ein bisschen gemixter. Da sind tatsächlich einige dabei, die auch am vulnerabelsten sind. Aber sie wurden nicht qualifiziert, weil sie am verletzlichsten sind, sondern weil das zufällig mit den Armutsindikatoren zusammenpasst. Und das ist eine Situation, die wir dringend, dringend verändern müssen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, die Mehrheit der armen Menschen auf der Welt lebt nicht in armen Ländern, sondern sie lebt in sogenannten Mitteleinkommensländern, die natürlich dann auch groß sind, wie Indonesien, Indien, Brasilien zum Beispiel. Aber wir müssen daraus lernen, dass das BIP pro Kopf, also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf eines Landes, kein guter Indikator ist für notwendige Schuldenerleichterungen.
Es gibt gerade aus dem globalen Süden aber Forderungen, die noch viel weiter gehen. Die sagen nicht nur, ihr müsst uns die Schulden erlassen, gerade in solchen Katastrophen. Die sagen, gerade in Bezug auf den Klimawandel, ihr im globalen Norden, ihr Gläubigerstaaten, seid die Hauptverursacher der Klimakrise. Und wir im globalen Süden zahlen buchstäblich die Hauptkosten für die Folgen des Klimawandels. Eigentlich seid ihr diejenigen, die uns was schulden und nicht umgekehrt. Da ist was dran, oder? Also gibt es so etwas wie Klimaschulden des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden?
Die gibt es definitiv. Also der Zusammenhang, den du beschrieben hast, der ist vollkommen unbestreitbar. Also das kann niemand leugnen, der nicht gerade irgendwelchen rechtsradikalen Parteien angehört. Das Problem dabei ist, dass Entschuldung nicht für jede Ungerechtigkeit zwischen Nord und Süd das geeignete Instrument ist. Ne, um das mal zu demonstrieren, es ist ganz klar, dass Deutschland einer der Hauptverursacher des Klimawandels ist und dass zum Beispiel die Länder der Karibik ein Hauptopfer sind. Das ist vollkommen unbestreitbar. Es ist aber nicht so, dass jede Investition oder jede Forderung, die Länder wie Deutschland an Länder in der Karibik haben können, tatsächlich auch ursächlich im Zusammenhang stehen. Ne? Also um es mal drastisch auszudrücken, die Forderung einer deutschen ethischen Bank an ein Unternehmen in, sagen wir mal, Barbados kann ganz und gar sich auf ein Projekt, ein Vorhaben beziehen, welches alles tut, um den Klimawandel zu minimieren oder gar ihm entgegenzutreten. Während umgekehrt zum Beispiel eine Finanzierung, die dann aus einem karibischen Nachbarland kommt, ein grauseliges Kohleprojekt sein kann. Ne? Von daher muss man das akzeptieren, dass es zwar durchaus berechtigte Forderungen gibt, die sich dann aber ausdrücken müssen, vor allen Dingen in Finanzierungen im Rahmen, also wie sie zum Beispiel bei der COP, also der Konferenz der Vertragsparteien des Pariser Klimaabkommens, die ist jetzt im anderthalb Monaten in Glasgow stattfinden wird, wo da über frisches Geld geredet werden muss. Entschuldung ist nur in einem von drei Bereichen der Klimafinanzierung tatsächlich das sinnvollste Instrument. Das ist es nicht bei Adaptation und Mitigation, also der Anpassung an den Klimawandel beziehungsweise seiner Reduzierung. Da haben wir die Probleme, die ich eben beschrieben habe. Aber es ist natürlich ein angemessenes Instrument, deswegen haben wir am Anfang den Osbert James mal kurz eingespielt. Es ist natürlich dann ein geeignetes Instrument, wenn sich der Klimawandel bereits übersetzt hat in eine unmittelbare Überschuldung und fiskalische Handlungsunfähigkeit. Dann ist Schuldenerlass sogar das bestmögliche Instrument, weil wir da nicht über Geld reden, was erst bei irgendwelchen Konferenzen mühsam zugesagt werden kann und dann am Ende doch nicht fließt, weil die Geber da wieder getrickst haben und Haushaltsmittel einfach nur umgeschichtet haben, sondern da reden wir über Mittel, die Länder schon in der Hand haben. Ne? Wir hatten den Hurricane Irma, der die Insel Barbuda verwüstet hat. Das ist ein sehr eindrückliches Beispiel, auch wenn es eigentlich nur zufällig so gewesen ist, wo in der Nacht, als die Insel Barbuda praktisch dem Erdboden gleichgemacht worden ist, die Regierung ganz routinemäßig eine Zahlung von 3 Millionen an den Internationalen Währungsfonds geleistet hat. Das war jetzt überhaupt keine Bösartigkeit des Internationalen Währungsfonds, aber es zeigt, wäre in dieser Nacht noch diese Zahlung gestoppt worden, dann wäre ungefähr der Gegenwert dessen, was so in der ersten Woche nach der Katastrophe überhaupt an externer Hilfe gekommen ist, das wäre nochmal zusätzlich verfügbar gewesen. Und über solche Instrumente nicht zu reden, nicht Vorkehrungen zu treffen, nicht zum Beispiel Mechanismen zu treffen, in denen eine Institution wie der IWF sagen könnte, die Katastrophe ist eingetreten, ein umfassendes Moratorium wird dekretiert. Das ist eine ganz, ganz dramatische Leerstelle im Umgang mit internationalen Schuldenkrisen.
Also Schuldenerleichterungen können ganz besonders gut helfen im Falle von akuten Klimakatastrophen. Es gibt aber noch so ein anderes Instrument, das vielleicht auch für den langfristigen Klimaschutz geeignet sein könnte. Das geistert so in der fachlichen Diskussion herum und es nennt sich Debt for Climate Swaps. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das Schulden, die von Seiten der Gläubiger erlassen werden, mit der Bedingung, dass die Schuldnerstaaten die frei gewordenen Gelder für Projekte zum Klimaschutz einsetzen, also langfristig Anpassung an den Klimawandel, Reduktion des Klimawandels. Das klingt doch erstmal auch ganz gut, oder? Also was hat es genau mit diesen Swaps auf sich? Ist das jetzt die Lösung, also sowohl für die Schuldenkrise als auch für die Klimakrise?
Es ist definitiv nicht die Lösung. Es ist ein sinnvolles Instrument für gezielte, einzelne, kleinere Vorhaben im Rahmen der Bekämpfung des Klimawandels oder der Bewältigung des Klimawandels. Genauso wie es auch geeignete Instrumente sein können zur Bewältigung von anderen Problemen. Also wir arbeiten, du hattest das World Food Program erwähnt in deiner Einleitung, wir arbeiten zum Beispiel mit solchen Schuldenumwandlungen im Blick auf die Wiedergewinnung von Nahrungsmittelsicherheit. Ja, und das ist ein Instrument, wo man tatsächlich aus Schulden so etwas wie Investitionen zugunsten der Entwicklung von Ländern hinbekommen kann. Es ist kein Instrument zur Lösung von Schuldenkrisen. Es gibt überhaupt, obwohl mit Swaps seit den 80er Jahren im Grunde gearbeitet wird, gibt es nicht einen einzigen Fall eines Landes, was durch solche Schuldenumwandlungen seine Auslandsschulden so weit reduziert hätte, dass eine akute Nicht-Tragfähigkeit der Verschuldung damit bewältigt worden werden. Wir reden in der Regel, so ist das auch beim World Food Program, was ein relativ großer Player ist in diesem Kontext, wir reden in der Regel über Beträge im einstelligen Millionenbereich oder im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Das hat bei Größenordnungen von Ländern, die irgendwo zwischen, bei kleinen Ländern, da liegen Auslandsschulden in der Regel so im Bereich von 1 Milliarde und bei größeren Ländern geht das dann bis 1, 2, 3 Billionen hoch. Da haben solche Swaps nirgendwo einen messbaren Einfluss darauf, ob Schulden tragfähig sind oder nicht. Es ist, wie gesagt, das ist auch gut so, Swaps sind ein gutes Instrument für gezielte Entwicklungsfinanzierung. Sie können auch ein etwas trickreiches Instrument sein, um Investitionen in die richtigen Kanäle zu lenken. Sie sind da auch ein bisschen problematisch, weil sie natürlich bedeuten, dass Regierungen, legitime oder weniger legitime, eben nicht mehr entscheiden, wofür werden die Mittel jetzt verwendet, sondern das wird im Prinzip von externen Entwicklungspartnern entschieden. Das hat Vorteile und Nachteile. Aber es kann sich materiell durchaus positiv auswirken. Aber man soll das Instrument nicht missverstehen als etwas, womit wir Schuldenkrisen bewältigen.
Und womit bewältigen wir dann Schuldenkrisen, auch und gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels und immer neuer Klimakatastrophen? Was wäre so der Mechanismus, der jetzt politisch entschieden werden müsste? Und wer entscheidet sowas politisch überhaupt?
Krisen sind ja immer auch Chancen. Und die Fortschritte, die es in der Vergangenheit gegeben hat, etwa mit der Entschuldungsinitiative für die ärmsten Länder, die sogenannte Kölner Schuldeninitiative, die für Erlass ja eine große Rolle gespielt hat, die ist entstanden, weil eine Situation so kritisch und nicht mehr zu bewältigen war, dass tatsächlich die Gläubiger selber Möglichkeiten für Schuldenerleichterungen geschaffen haben. Und eine ähnliche Rolle könnte auch die aktuelle doppelte Krise aus Covid-Rezession und Klimawandel spielen. Wobei es nicht mehr darum gehen kann, hier und da durch Veränderungen von ein paar Parametern zu erreichen, dass mehr Schuldenerlasse für mehr Länder möglich werden, sondern die große Chance, die in der jetzigen Situation besteht, liegt darin, dass die seit den 80er Jahren immer aufgeschobene, verdrängte, weggedrückte Frage, wer eigentlich Entscheidungen fällt im Zusammenhang mit der Bewältigung von Schuldenkrisen, dass die nochmal auf eine neue und auch auf eine innovativere Art auf die Tagesordnung kommt. Also das, was Erlass ja ein geordnetes Staateninsolvenzverfahren nennt, also ein rechtsstaatliches Verfahren anstelle der uneingeschränkten Entscheidungshoheit der Gläubigerseite. Das wäre der Fortschritt, den wir jetzt eigentlich brauchen. Zum Beispiel, um solche Probleme wie die völlig falschen Kriterien für Schuldenerleichterung, wie wir sie eben Pro-Kopf-Einkommen versus Vulnerabilität diskutiert haben, um das endlich überwinden zu können. Das machen die Gläubiger nicht aus Einsicht, weil sie immer darauf hindrängen werden, dass Schuldenerleichterungen begrenzt werden auf die Länder, wo es billig ist. Aber wenn wir einen Mechanismus haben, der rechtsstaatlichen Kriterien folgt, der unparteiische Entscheidungsfindungen ermöglicht, dann haben wir auch die Chance, dass wir in solchen dann eher detail- und technischen Fragen auch tatsächlich Fortschritte erzielen, die wir dringend brauchen.
Wenn wir jetzt mal auf unsere deutsche Politik schauen, Deutschland spielt ja auch eine Rolle in der ganzen Diskussion, einmal als bilateraler Gläubiger gegenüber Staaten, aber auch als Teil der G20 zum Beispiel. Und was könnte denn deutsche Politik tun, ganz konkret, um da irgendwie einen guten Einfluss auf diese ganze Diskussion, auf politische Entscheidungen zu nehmen? Wenn du den Parteien was in den neuen Koalitionsvertrag schreiben könntest. 2 Sätze zum Thema Klima und Schulden. Wie würden die lauten?
Na, auf 2 Sätze würde ich das vielleicht lieber nicht bringen wollen. Also du bist bei G20 an der richtigen Adresse. Deutschlands Forderungen an Länder im globalen Süden sind nicht unerheblich, aber sie sind auch nicht der Hebel, mit dem man die globale Schuldenwelt verändert. Da sind andere Player wie China zum Beispiel viel wichtiger. Aber Deutschland ist eins der einflussreichsten Mitglieder der G20 und darauf wird es ankommen. Wir haben in diesem Jahr die italienische G20-Präsidentschaft, im nächsten Jahr die indonesische. Und wir haben die interessante Situation, dass es G20-Länder gibt, die immer wieder mal Vorstöße unternommen haben im Blick auf ein geordnetes Staateninsolvenzverfahren, wie Argentinien das gemacht hat, oder auf einen solchen Doppelmechanismus von Moratorium und umfassender Umschuldung wie Argentinien und Mexiko im G20-Kontext, das in diesem Jahr schon gefordert haben. Und man könnte sich auch vorstellen, dass Indonesien da als Gastgeber der G20-Präsidentschaft im nächsten Jahr an der Stelle eine positive Rolle spielt. Und wir haben in den letzten 2 Jahren sehr viel Positives aus dem deutschen Finanzministerium gehört. Da gibt es jede Menge gutwillige Leute, haben wir so noch nie gehabt in der Vergangenheit, in diesem Land. Das ist eigentlich eine große Chance. Aber wenn es zum Schwur kam, dann wurde mehr sozialdemokratisch agiert. Also langfristig geht gerade nicht. Also da war der Ton dann schon ein anderer. Und die ganz spannende Situation ist jetzt, dass durch das, was auch viele unserer Mitträger im Gegenüber zu den Parteien, zu ihren örtlichen Bundestagskandidaten getan haben, wir bei nicht allen, aber fast allen jetzt für den Bundestag kandidierenden Parteien im Wahlprogramm eine Verpflichtung auf ein solches Staateninsolvenzverfahren stehen haben. Mehr oder weniger klar, deutlich, eindeutig. Also das ist eine Situation, die wir noch nicht gehabt haben. Es gab in der Vergangenheit auch schon immer mal einzelne Parteien, die solche Reformen sich vorgenommen haben, aber dann gab es in der Regel irgendeinen Koalitionspartner, der es dann nicht gut fand. Wir haben es dann auch schon im Koalitionsvertrag gehabt, aber es ist nicht viel passiert. Eine Verpflichtung auf ein rechtsstaatliches Entschuldungsverfahren, wie es in grünen, linken, sozialdemokratischen, liberalen Parteiprogrammen schon steht, das könnte, also wäre eine gute Formulierung, das sollte dann auch im Koalitionsvertrag stehen. Aber man sollte sich auch nicht täuschen. Ein Koalitionsvertrag ist ein ganz wichtiges Element einer progressiveren Entschuldungspolitik, aber keine Garantie dafür, sondern da wird es darauf ankommen, dass wir als Zivilgesellschaft permanent hörbar sind und einfordern, wenn beispielsweise jetzt, es gibt 3 Länder, die schon Entschuldung unter dem Common Framework in Anspruch nehmen wollen, nämlich Tschad, Sambia und Äthiopien, und es geht nicht voran. Und dann dafür zu sorgen, dass aus solchen Konstellationen tatsächlich innovative Reformen werden, das wird auch ohne uns in Zukunft nicht gehen.
Das heißt, Druck aus der Zivilgesellschaft ist weiterhin nötig. Wir haben weiterhin eine Stimme in der ganzen Diskussion und müssen uns nicht darauf und dürfen uns nicht darauf verlassen, dass die Politik von selber auf all die guten Ideen kommt, sondern wir müssen sie ihnen immer wieder vor Augen führen und immer wieder an sie herantragen.
So ist es.
Vielen Dank, Jürgen, dass ich dich heute ausfragen durfte. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Kampagnen-Website Klimagerechtigkeit braucht Entschuldung vorbei. Da findet ihr unsere wichtigsten Positionen und auch einige der Publikationen zum Thema, die wir heute erwähnt haben. Und in unserem Shop auf www.erlassia.de findet ihr auch einen Sticker, einen Aufkleber zum globalen Klimastreik mit einem Zitat von Lois Young, einer Vertreterin der Allianz der kleinen Inselentwicklungsstaaten. Ihr könnt den Sticker kostenlos bei uns im Shop bestellen und zum globalen Klimastreik mitnehmen, auf eure Plakate kleben. Geht mit auf die Straße und tragt unsere gemeinsamen Forderungen an die Politik heran. Ja, das war die erste Folge von Schuldenschnitt, dem Erlassia.de Podcast. Danke euch allen fürs Zuhören. Schreibt uns doch in die Kommentare oder per E-Mail an büro@erlassia.de, wie es euch gefallen hat und ob ihr irgendwelche Tipps, Hinweise, Fragen für die nächsten Folgen habt. Vielen Dank und bis bald.